Wart ihr selbst schon mal in der Situation oder kennt ihr jemanden, der in dieser Situation war? Man ist Christ, man hat sich bekehrt, man hat den sogenannten rettenden Glauben, man weiß, dass Jesus für die eigene Schuld, also für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, er diese Schuld stellvertretend für uns übernommen hat, wir deswegen befreit sind, deswegen Frieden mit Gott haben, wir ewiges Heil haben. Und trotzdem irgendwie du das Gefühl hast oder dein Freund das Gefühl hast, Gott ist nicht mehr da. Da ist einfach keine Beziehung gerade da. Nicht, dass du gegen Gott bist, nicht, dass du bewusst sündigst, nicht, dass du sagst, ach, das ganze Glaubensding kannst du in der Pfeife rauchen, überhaupt nicht. Sondern dass einfach nichts da ist. Ich wiederhole die Frage nochmal und ich würde euch bitten, einfach mal die Hand zu heben und oben zu halten. Kennt ihr sowas aus eurem Leben oder kennt ihr Menschen, die so ein Gefühl schon mal hatten? Man outet sich ja nicht, man kennt ja im besten Fall jemanden. Gut, also jetzt ohne gezählt zu haben, ich würde mal sagen, 80% der Menschen im Raum. Ich kenne es aus meinem eigenen Leben. Wie gesagt, es geht nicht um gegen Gott sein, Jesus nicht mehr lieb zu haben, sondern man dreht sich um im gedanklichen Kalender und stellt fest, naja, der letzte Monat war eigentlich nicht so wahnsinnig viel, du und Jesus. Ob man das am Bibellesen festmacht, ob man das am Beten festmacht, ob man das an diesem, ich wache morgens auf und freue mich, dass der Herr da ist, was auch immer es ist, aber irgendwie, genau das war halt nicht da. Und ich will nicht zu viel sagen, aber ich würde zumindest vorwarnen wollen, geht davon aus, dass ihr in eine solche Situation kommen werdet. Und vielleicht habt ihr einen Ort in der Wohnung, wo ihr den Ausdruck dieser Predigt oder alles Bessere, was ihr dazu findet, einfach parken könnt. Für den Fall, wenn es soweit ist. So wie der Erste-Hilfe-Koffer ja auch nicht für den Alltagsgebrauch gedacht ist. Aber jeder Arbeitgeber ist verpflichtet, einen Erste-Hilfe-Koffer zu haben. An einem sichtbaren, einsichtbaren Platz. Und ich kann euch nur raten, dass ihr euch auch so eine Art Erste-Hilfe-Köfferchen baut. Falls dann mal der Tag, wo scheinbar nichts mehr geht mit Gott, dass ihr das dann habt, und nochmal das nachlest, was hier auf den Folien stehen wird und von da aus euch eure eigenen Gedanken mit Gott macht. Ich möchte das in einen Raum stellen, dieses Problem, dass wir keine Scham haben, so etwas zuzugeben. Also ich möchte, dass wir realisieren, dass es durchaus auch Bestandteil des Planes Gottes mit uns sein kann, uns in ein solches Tal hineinzuführen. Und dieses Tal hat unterschiedlichste Ausprägungen. Also es kann sehr unterschiedlich aussehen. Ich werde es jetzt immer das Tal des Todesschattens nennen. Und Bibelkenner unter euch assoziieren vielleicht auch schon etwas an der Stelle. Aber dass man durch ein Tal geht und man sagt, boah, ich bin hier ganz alleine. Und ich möchte euch ein paar Leute vorstellen, die so etwas erlebt haben, mit völlig unterschiedlichen Hintergründen und ich werde das auch nur auszugsweise machen. Ich weiß nicht, wer Bob Coughlin kennt. Bob Coughlin hat früher in der A Cappella-Gruppe Glad gesungen in den 80er Jahren und ist seit vielen Jahrzehnten der, keine Ahnung, Director, President, Pastor, keine Ahnung, wie sich das nennt. Also der Obermufti von Sovereign Grace Music, einem wirklich weltweit bekannten Werk für christliche Musik. Und Bob schreibt in einem Buch über Anbetung übrigens. Wir waren schon in den 90er Jahren schon 2 Jahre in einer Gemeindegründungsarbeit und erfuhren die typischen Gemeindegründungsarbeit-Herausforderungen. Also ich übersetze gerade aus dem Englischen ins Deutsche, deswegen ist es ein bisschen holprig vielleicht. Es gab einige Individuelle, die mit uns oder einige Menschen, die mit uns mitgegangen waren vom Anfang an, die sich dann aber entschieden hatten, eine andere Kirche zu besuchen oder eine andere Gemeinde. Einige Eltern fanden unsere Jugendarbeit nicht so toll. Und ein anderer Mann, der in sexueller Unmoral erwischt worden war, klagte mich an, ich wäre in der Seelsorge insensitive, gefühllos oder nicht anteilnehmend genug gewesen. Gott nutzte diese Situationen und weitere, um aufzuzeigen, dass ich gut in den Augen anderer Menschen aussehen möchte, schreibt Bob Coughlin. Und es war hässlich. Und deswegen im Januar 1994 schrieb ich ein kurzes Gebet in mein Tagebuch. Gott, was immer du brauchst oder alles, was du tun musst, um mit dem Stolz in meinem Leben umzugehen, das tu. Alles, was du tun musst, um mit dem Stolz an meinem Leben umzugehen, das tu. Das hat Bob gebetet. Bob schreibt, und er tat es. Also Gott tat es. Ein paar Wochen später, weil ich bei einem Freund zu Hause zum Abendbrot war, erwischte mich mitten am Essenstisch eine plötzliche, mich völlig überwältigende Panik aus dem Nirgendwo. Plötzlich fühlte ich mich von meiner Vergangenheit abgeschnitten, von meiner Zukunft und von jedem im Raum. Ich war versucht, auf dem Boden mich in einer Embryoposition zusammenzukringeln und schaffte es irgendwie, mich vom Essenstisch zu verabschieden, nachdem ich mich im Badezimmer eingesperrt hatte, will gar nicht zu beten. Intensiv. Gott, was ist los? Was ist das? Wo bist du? Die Antwort war Ruhe. An dieser Nacht begann eine Reise von ungefähr 3 Jahren, wo ich mit Depressionen, Ängsten, Verbindungslosigkeit, Gefühlsbewegungen und ansteigender Hoffnungslosigkeit zu kämpfen hatte. Eine ärztliche Untersuchung zeigte, dass alles okay war. Es gab keine äußerlichen Umstände. Nach viel Gebet, Seelsorge, Bibelstudium und Nachdenkens erkannte ich das Problem, die Wurzel meines Problems. Bob Coughlin, ein Amerikaner. Charismatiker. Muss man sowieso vorsichtiger sein, ne? Ein Bruder, den ich sage nicht zu viel, damit ihr nicht schlussfolgern könnt, wer es ist, den ich aber sehr kenne, und diese Worte, die er hier schreibt, sind 100% ernst zu nehmen. Da lege ich meine Hand ins Feuer. Schrieb mir, die Freude am Leben fehlt noch genauso wie die Begeisterung für Gott. Ist ein Christ, ja? Ein hingegebener Christ. Ein Vorbildchrist. Ein Nummer 1A-Mann. Und das ist extrem schmerzlich und schwer zu akzeptieren. Was bleibt mir? Der einzige Trost ist, dass mein Festhalten an Gott ihn ehrt. Das ist zumindest die einzige biblische Erklärung, die mir Trost gibt. Hat Gott bei Hiob ja auch so gemacht. Sollte uns also nicht so sehr überraschen. Warum das Gottes Barmherzigkeit nicht widerspricht, verstehen wir nicht. Aber genau das ist ja der Punkt bei Hiob. Gott tut Dinge und erklärt sie nicht. Selbst wenn wir daran verzweifeln. Diese Dimension Gottes ist schwer zu ertragen. Und das Problem ist ja noch größer. Wir sollen Gott von Herzen lieben und bewundern. Das schaffe ich aktuell nicht. Damit mache ich mich schuldig. Ein Teufelskreis. Ich habe es Gott schon 1000-mal geklagt. Er antwortet nicht. Noch etwas zieht mir den Boden unter den Füßen weg. Ich hatte Jesu Zusage, ich bin bei euch alle Tage. Immer so verstanden, dass er uns nicht vor schweren Zeiten bewahrt, aber uns die Kraft gibt, durch diese Zeiten durchzugehen. Ein überzeugendes Zeugnis für ihn. Das gab mir Zuversicht und Geborgenheit. Aber zu erleben, dass du trotz deines Vertrauens und Nähe zu Gott zerbrichst, diese Kraft nicht erlebst, das schockiert mich auch heute noch zutiefst. Und wieder schweigt Gott. Antwortet nicht. Diese Möglichkeit war nicht vorgesehen, da undenkbar, da anders zugesagt. Ich fühle mich von Gott im Stich gelassen. Mein Vertrauen lief in die Leere. Welche Bedeutung hat dann Jesu Zusage noch, wenn ich sie falsch verstanden habe? Was bleibt noch übrig? Ich bin bei dir. Okay, ich lasse zu, dass du zerbrichst, obwohl du mir vertraust, obwohl du dich an mich klammerst, obwohl du zu mir schreist, obwohl du verzweifelt bist. Ich antworte dir nicht einmal. Einblick in das Herz eines Mannes ganz oben in der christlichen Leiter, wenn es eine solche christliche Leiter gäbe. Ich hoffe, ihr versteht das. Bob Coughlin, dieser Mann. Und ein letztes Beispiel, und es könnte hunderte Beispiele geben. C.S. Lewis, schon mal gehört den Namen? Ja, Ratgeber oder Dienstanweisung an den Unterteufel ist ein Klassiker. Narnia ist, glaube ich, heute eher noch bekannt. Und dieser Mann schreibt etwas älteres Englisch und damit auch ein bisschen älteres Deutsch. Und wo bleibt Gott? Das ist eine der beunruhigendsten Symptome, wenn man glücklich ist. So glücklich, dass man das Gefühl verliert, seiner, also Gottes, zu bedürfen. So glücklich, dass man versucht, seine Ansprüche als Einbruch zu empfinden. Wenn man sich da besinnt und ihm mit Dank und Lobpreis zuwendet, wird man mit offenen Armen empfangen. So empfindet man es wenigstens. Also, solange es dir geistlich gut geht, hast du den Eindruck, Gott empfängt dich mit offenen Armen. Aber was schreibt C.S. Lewis in einer sehr schweren Trauerphase? Aber geh zu ihm in verzweifelter Not. Wenn jede andere Hilfe versagt, was findest du? Eine Tür, die man dir vor der Nase zuschlägt und von innen das Geräusch doppelten Riegelns, als man noch diese Schieberegler hatte, ja, wo man dann die Tür verriegelt hatte. Und danach Stille. Geh weiter. Je länger du wartest, umso nachdrücklicher wird die Stille. Die Fenster zeigen kein Licht. Das Haus könnte auch leer stehen. War es je bewohnt? Einst schien es so. Und jener Anschein war so stark wie dieser. Was hat das zu bedeuten? Warum ist er in Zeiten des Wohlergehens mit seinen Befehlen so gegenwärtig und warum so meilenfern als Hilfe in Zeiten der Trübsal? C.S. Lewis über die Trauer. Kein Buch, was er geschrieben hat, damit es irgendeiner liest. Sein Tagebuch in einer Zeit, als seine Frau verstorben ist und er richtig down war. Ist einfach nur ein Tagebuch. Es gibt kein Happy Ending in dem Sinne. Es gibt keine Erklärung. Einfach nur den Einblick in das Herz eines Mannes. Und wir sollten vielleicht, und das ist eigentlich das Anliegen meiner Zeit heute Morgen mit euch, gewahr sein, dass Gott solche Wege mit uns gehen kann. Und keiner von uns wird hoffentlich in Zweifel hegen, dass Gott allmächtig ist und dass er uns liebt. Es geht heute nicht darum zu sagen, vielleicht ist euer Glaube falsch. Nein, euer Glaube ist 100% richtig. Aber wenn wir groß jubeln, Gott ist ein souveräner Gott, und da gibt es ja Lieder, He's a sovereign God, und das singen wir alle auf den Hochzeiten, nicht nur auf den Hochzeiten, sondern auf den hohen Zeiten, wo es uns gut geht. Aber ist er auch der Souverän, der uns durch das Tal des Todesschattens jagen darf? Mein Freund hatte geschrieben, tja, Hiob. Was lehrt uns das Buch Hiob, das 18. Buch der Bibel? Was ist die Botschaft? Und die Botschaft ist genau das, was er auch theologisch völlig richtig verstanden hatte. Das Buch lehrt uns, dass Gott mit uns umgehen kann, wie er will, dass der Töpfer mit dem Ton machen kann, wie es ihm gefällt. Und der Ton hat keinen Rechtsanspruch darauf, dass es ihm gut geht oder dass man ihm erklärt, warum es ihm nicht gut geht. Denn nach allem, was uns das Buch Hiob in den vielen, 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 vielen Kapiteln schreibt, nirgendwo wird erklärt, dass Hiob eine Auflösung bekommt. Dass Hiob erfährt, was wir als Klugleser in Kapitel 1 und 2 des Buches schon erfahren. Ich nehme persönlich an, dass das Buch Hiob von ihm geschrieben wurde, von daher nehme ich an, dass es eine Art Aufklärung gibt, aber das Buch berichtet nicht davon. Und ich möchte uns einfach nur warnen an der Stelle, wo es hoffentlich den meisten von uns geistlich gut geht. Es könnte sein, dass der Wille des Herrn ist, dass du durch ein Tal des Todesschattens gehst. Vielleicht, um dich von einer Sünde zu reinigen, wie bei Bob Coughlin, das Thema Stolz. Vielleicht das Problem bei meinem Freund, wo ich nicht sagen kann, was die Ursache ist, wo ich hilflos dastehe, wie die Freunde Hiobs, die erstmal wochenlang bei ihm sitzen und einfach schweigen. Was übrigens eine ganz kluge Maßnahme manchmal ist, wenn jemand trauert, einfach nur da sein und ihn nicht gleich mit deinen Alltagsweisheiten zuzutexten. Und ich stehe da und sage, ich will bei meinem Freund sein. Aber ich habe keine Ahnung, was ich ihm sagen soll. Sind wir darauf vorbereitet? Ich möchte heute einfach ein paar Tipps geben und es sind lustigerweise 7 Stück. Ich habe sie nicht abgezählt, damit es 7 sind, sondern als ich am Ende meinen Foliensatz gekürzt hatte, kam ich tatsächlich auf 7 Punkte. Manch ein Freund, manche stehen ja auf solche Zahlensymboliken. Also es sind 7 Punkte, die ich mitgeben möchte und vielleicht können wir das mit einem doppelten Blick gucken. Wenn du selbst schon in einer eher distanzierteren Zeit mit Gott bist, vielleicht kannst du den einen oder anderen Tipp aufgreifen, für dich ausbauen, für dich lebbar machen. Und wenn nicht, kannst du Vorsorge treiben. Ich musste mal Lebensversicherung verkaufen Ende der 80er Jahre. Ja, nein, war immer der Spruch, Vorsorge ist besser als Nachsorge. Aber es stimmt. Es ist gut, sich jetzt in den guten Zeiten wie ein Eichhörnchen Vorräte anzulegen, damit man dann in den schlechten Zeiten davon zehren kann. Wie mein Freund, der das Buch Hiob zitiert und eine gute theologische Sicht auf das Buch bereit hat. Hat es ihm geholfen? Im gewissen Sinne schon, festzuhalten an den Gott, den er nicht versteht und der momentan nicht zu reden scheint. Sozusagen eine Klammer um das Ganze, und deswegen wird es am Ende der Predigt auch ein Lied geben, eine Klammer um all die Ausführungen, die ich jetzt bringe, ist, dass ich dich herzlich einladen möchte und mit allem Nachdruck dazu aufmuntern möchte, lass dich in das Sicherungsnetz Gottes fallen. Was auch immer Gott für dein Leben vorhat, was er in seiner Souveränität mit dir anstellt, das kann auch ein Märtyrertod sein, was auch immer Gott vorhat, lass dir diese Bibelverse gefallen. Der eine, Psalm 23, darauf hatte ich mich ja vorhin schon mal kurz bezogen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, das ist jetzt Elberfelder Übersetzung, fürchte ich nichts Übles. Das ist die CSV-Übersetzung von Elberfeld. Ich glaube, in der Dillenburger Ecke steht, fürchte ich kein Unheil. Oder vielleicht ist das auch Luther. Das kennen wir dann auch. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Stecken und Stab, Ausrüstung der Hirten, ja, um die Herde zu weiden. Lernt diesen Vers, diese Verse auswendig. Meinetwegen den ganzen Psalm, vielleicht nur das. Lernt es auswendig, seid ein kluges Eichhörnchen und futtert euch schon mal ein bisschen Fettschicht an für die Zeit und klammert euch in den Zeiten der Not genau an diesen Text. Oder Jesaja 42, Vers 3. Was für ein toller Text. Was für ein toller Text. Ist eigentlich enthalten in einer Prophezeiung über den Herrn Jesus, aber über den Herrn Jesus wird hier gesagt, das geknickte Rohr bricht er nicht durch und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Ja, wir sehen hier im Hintergrund diesen Halm, der schon abgeknickt ist. Und jeder Gärtner würde sagen, unnütz, ja, abschneiden. Und manch einer würde vielleicht auch so ein Docht, ja, kennt ihr von der Kerze vielleicht, sehen und sagen, oh, das stinkt ja nur noch, wenn der da hinqualmt, pusten wir mal noch ein bisschen oder machen wir ein bisschen Wasser drüber. Aber genau so geht unser Herr nicht mit uns um. Du bist geknickt, er wird dich nicht abreißen. Du glimmst nur noch so stinkend vor dich hin, er wird dich nicht auslöschen. Das ist genau das Empfinden, was Lewis beschrieben hat. Das ist ähnlich das, was mein Freund beschrieben hat. Und das ist auch etwas, was Coughlin in den weiteren Zeilen seines Buches beschreibt. Dieses völlig down sein und eigentlich erwarten, dass der Herr den Halm aufrichtet, ein gutes Klebeband außenrum macht. Ich weiß nicht, was man bei Halmen da drum kleben kann, ja. Das ist das, was wir erwarten und das ist, was der Herr auch oft tut, aber er tut es halt nicht immer. Und die Aussage heißt nicht, er wird den geknickten Rohr wieder aufrichten und den glimmenden Docht mit Sauerstoff versorgen, dass er richtig helles, loderndes Feuer werden kann. Nein, er wird das nicht abreißen, er wird das nicht wegschmeißen. Das ist eine andere Perspektive. Wir hätten gerne immer das gute Ende, ja, das Happy End bei jedem romantischen Film. Aber das ist uns in der Bibel nicht zugesagt. Aber er wird uns nicht abknicken. Er wird uns als stinkenden, glimmenden Docht nicht auslöschen. Um Psalm 34, nahe ist Jahweh denen, die zerbrochenen Herzens sind, und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Hebräischer Parallelismus, zweimal eigentlich genau das Gleiche gesagt. Zerbrochenes Herz, zerschlagener Geist. Das ist der Gefühlszustand, in dem Gläubige sein können. Du bist vielleicht schon mal drin gewesen, oder du kommst vielleicht da rein. Bereite dich drauf vor. Der Herr ist denen nahe. Nimm diese Bibelverse, und es gibt noch ganz, ganz, ganz viele andere. Ja, aber nimm wenigstens diese drei Bibelverse, lerne sie auswendig. Verteile sie in der Wohnung, du wirst sie jahrelang vielleicht nicht mehr angucken, aber wenn dann die Not ist, lies diese Verse und sinne darüber nach. Und wenn du wie mein Freund sagst, ja, was soll das alles, ja? Ich habe dir zu sagen, aber es scheint ja nicht zu klappen. Klammere dich daran. Du hast sowieso nichts anderes. Kein Verstecktspiel. Gib die Situation zu. Auch dazu neigen wir mitunter, dass wir so tun, naja, wir müssen ja funktionieren, vielleicht gerade wenn du in der Gemeinde ein Amt inne hast. Als ich Ältester war, natürlich wir Ältesten, wir sind immer gut unterwegs, geistlich ist ja klar. Wenn du auf der Kanzel stehst, du hast immer ein geistlich perfektes Leben und du liebst den Herrn, hast eine tiefe Anbetungszeit hinter dich, egal was in der Gemeinde gerade abgeht, du stehst wie ein Fels der Brandung für die Geschwister zum Anlehnen bereit. Also ich will nichts über euch sagen, aber ich war nicht so. Ich bin auch ganz schön hin und her geschwankt, als es bei uns stürmte. Und ich bin ein Mensch, wie heißt das so schön, mit den gleichen Gefühlsbewegungen wie ihr. Ja, ich glaube, es ist nötig, dass wir in der Gemeinde diese Scheu ablegen, zuzugeben, du, mir geht's gerade geistig nicht so gut. Ich bin sowieso kein Fan von Smalltalk, das weiß meine Familie. Und mich auf dem Flur anzuquatschen, na Ansgar, wie geht's, überfordert mich total. Das kriegt meine Birne da oben nicht hin, eine gute Antwort zu geben. Ich kann so sagen, ja, danke der Nachfrage. Damit habe ich genau nichts gesagt. Aber das war auch manchmal ist das ja so, how are you, und tschüss. Aber wenn mir jemand ernsthaft die Frage stellt, wie viel Scheu habe ich zuzugeben, du, mir geht's gerade nicht so gut. Ich möchte ehrlich gesagt nicht drüber reden, aber du kannst ja gerne für mich beten. Haben wir eine Kultur in der Gemeinde, dass das zugebbar ist, oder rutschen wir automatisch in eine komische Schublade? Ich möchte euch Psalm 143 vorstellen und ich habe ein paar Passagen hier rot oder braun hervorgehoben. Ich gehe mal ein bisschen nach hinten, damit ich nicht euch in meinem Bild stehe. Und mir geht es darum, aufzuzeigen, dass der Psalmist genau das macht, wozu ich euch gerade einlade. Höre, oder Herr, höre mein Gebet, merke auf mein Flehen. Der Psalmist äußert nicht eine Bitte, er äußert ein Flehen. Erhöre mich in deiner Treue, in deiner Gerechtigkeit, denn der Feind verfolgt meine Seele, tritt zu Boden mein Leben, lässt mich wohnen in Finsternissen. Was ist das denn für eine Beschreibung, wie es der Seele geht? Er verfolgt meine Seele, er tritt zu Boden mein Leben, er lässt mich wohnen in Finsternissen, gleich den Toten der Unzeit. Mein Geist ermattet in mir, mein Herz ist erstarrt in meinem Inneren. Schnell erhöre mich, Jahwe, es verschmachtet mein Geist. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, sonst bin ich denen gleich, die zur Grube hinabfahren, also die sterben, die kurz davor sind zu versterben. Um deines Namens willen, Jahwe, belebe mich. In deiner Gerechtigkeit führe meine Seele aus der Not. Dieser Psalmist, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich würde mal schätzen, es war David, hat nicht geheim gehalten, wie es ihm geht. Viele der Lieder wurden ja nicht nur geschrieben, sondern sie wurden auch gesungen und mitunter vom Chor laut vorgesungen. Und jeder wispert sich, wer hat denn das geschrieben? David. Ach, dem geht's so? Was ist denn das für ein König? Den können wir ja gleich absetzen. Ja, merkt ihr? Es gab keine Scham für ihn, das zuzugeben. Und ich glaube, das ist wichtig. Damit Gemeinde helfen kann, muss sie wissen, wie es uns geht. Ich sage nicht, dass sich hier jeder vor jedem nackig ausziehen muss. Das ist überhaupt nicht mein Punkt. Mir geht es nur darum, dass wir eine grundsätzliche Anerkenntnis haben, Christen muss es nicht immer nur gut gehen. Und du bist kein Exot, wenn du mal irgendeine Phase des es geht nichts mehr hast. Ja, ich eier da so ein bisschen rum, weil das bei jedem so ein bisschen anders ist. Sondern dass wir einfach anerkennen, dass wir eigentlich alles arme Schlümpfe sind. Der größte Teil von uns ist blau und ein bisschen weißes Hütchen haben wir auf. Und wir brauchen alle die anderen Schlümpfe. Ja, wenn wir gerade keinen Draht zu Papa Schlumpf haben. Jetzt sehr kindlich dargestellt. Ich hoffe, ihr versteht es, dass wir einfach eine Natürlichkeit entwickeln, zu sagen, nein, es kommt in christlichen Gemeinden, wenn sie ihr Evangelium richtig gelernt haben, gerade nicht darauf an, die High-Performanten, also die Hochperformanten, die Hochleistungsmenschen zu sein, sondern dass Gott es uns auch durchaus zuschustert, dass es uns schlecht geht. Diese Szene kennt ihr vielleicht. Da kommt ein Vater auf den Herrn Jesus zu, berichtet etwas und sagt dann zum Herrn Jesus, wenn du etwas kannst, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn du etwas kannst, erwidert Jesus, was soll das heißen? Für den, der Gott vertraut, ist alles möglich. Das ist doch ihr kennt diese Szene, ja? Da ist der Sohn krank und da kommt der Vater und bittet den Herrn Jesus um Hilfe. Ich finde diesen Dialog total spannend, wie Jesus mit ihm umgeht. Wenn du etwas kannst, was soll denn das heißen? Ist super gut in der neuen evangelistischen oder neuen Bibel heute gut übersetzt. Elberfelder und Luther sind genauso gut durchschlacht. Da weicht ein bisschen mit dem letzten Satz ab. Aber die Botschaft ist erstaunlich. Für den, der Gott vertraut, ist alles möglich. Und da schrie der Vater. Ihr merkt, wie sein Herz, seine Seele voller Last ist und sagt, ich glaube ja, hilf mir bitte aus dem Unglauben. Und diese möchte ich euch empfehlen, genau diese Haltung einzunehmen. Ich habe ja den Glauben. Aber er bringt gerade nichts. Ich glaube an dich, dass du allmächtig bist, aber ich erlebe es nicht. Vielleicht habt ihr euch noch an den Dialog erinnert, den ich vorhin vorgelesen habe von meinem Freund. Dieses Ringen mit Gott. Du hast doch zugesagt, dass du immer da bist. And where are you? Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ich erlebe dich nicht. Ich fühle mich einsam. Louis redet davon, dass man auf eine Tür zugeht und man hört von innen, wie die Tür verriegelt wird. Die Fenster sind dunkel, als wenn da gar keiner wäre. Und dann ruft so etwas aus, Herr, ich glaube. Und ihr dürft gerne schreien. Das ist das, was mir an dem Vers eigentlich das Wichtigste war. Drückt eure Gefühle an der Stelle aus. In die gleiche Richtung geht das nächste. Gott kennt dich so gut, dass du emotional sein darfst. Wir müssen also nicht einen gewissen Frömmigkeitsstil im Gebet mit Gott haben. Vor der Gemeinde haben wir vielleicht so einen gewissen Durchschnittsstil, wie wir hier beten. Aber in dem persönlichen Gebet, Gott weiß doch sowieso, was in deinem Herzen drin ist. Gott weiß, wie es dir geht. Was willst du ihm denn geheim halten, indem du frömmelnde Worte, das meine ich nicht böse, ja, indem du versuchst, deine Angst, deine Not, deine Verzweiflung irgendwie in wohlformulierte Worte zu kleiden. Gott weiß, was Phase ist. Psalm 38, Verse 9 bis 10. Ich bin ermattet und ganz zerschlagen. Und ich schreie aus dem Stöhnen meines Herzens. Herr, vor dir ist all mein Begehren und mein Seufzen ist nicht vor dir verborgen. Brüder und Schwestern, das ist Beten. Nicht, dass das, was wir ja sonntags machen, kein Beten wäre. Bitte jetzt keinen Gegensatz aufbauen, den ich nicht darstelle. Aber wenn du so noch nie gebetet hast, dann danke dem Herrn dafür, dass du immer ein gutes Leben hattest oder lerne richtig zu beten. Wenn du so noch nie gebetet hast, dann danke dem Herrn dafür, dass du ein gutes Leben hattest oder du hast noch nicht richtig gebetet und lerne es. Schütte dein Herz vor ihm aus. Gott kennt dich so gut, dass du emotional sein darfst. Wenn ich richtig gezählt habe, war das Nummer 2. Nummer 3 hätte manch einer vielleicht von mir schon ganz vorne erwartet. Wenn es dir geistig nicht gut geht, was wird Ansgar wohl raten? Ich würde mal Christian, ohne dass ich mit ihm darüber gesprochen habe, könnte ich mir auch vorstellen, dass der das raten würde. Bibel lesen. Aber Ansgar, du hast das gerade nicht richtig verstanden. Ich bin gerade down, mir geht's gerade ganz schlecht. Ich habe keine Lust auf Bibel lesen. Ich habe keine Lust zu beten. Ich habe keine Lust, mich mit Gottes Dingen zu beschäftigen. Und deine kluge Antwort ist Bibel lesen? Okay, ich akzeptiere das Problem. War letzte Woche beim Arzt. Eine Wunde. Und ich sage der Ärztin, dass diese Wunde wehtut. Was hat sie gemacht? Ohne dass sie wisst, welche Wunde. Sie hat die Wunde angefasst, um sie sich genauer anzugucken, um sie zu untersuchen. Das hat weh getan. Ihr versteht, worauf ich hinaus will? Nicht immer entscheide ich als Patient, was der Behandelnde tun muss, um mir zu helfen. Und vielleicht hast du keinen Bock auf Bibel lesen und du sagst, diese Medizin gefällt mir nicht. Aber Wolfgang hat eben genickt. Und ich glaube, viele von uns nicken. Die Bibel ist eine Kraft. Sie ist nicht ein Stück Papier, bedruckt von irgendeiner Druckerei mit schwarzen Flecken. Ich komme gleich drauf zu sprechen. Und deswegen heißt die Empfehlung, lies trotzdem die Bibel. Abgemacht. Du musst nicht in 10 Monaten das gesamte AT und NT, Altes und Neues Testament durchlesen. Alle 66 Bücher unseres protestantischen Kanons. Okay, nicht alles in 10 Monaten. Vielleicht ein Abschnitt. So 5, 6 Verse. Ja, viele Bibeln haben ja eine Gliederung. Lies einen Abschnitt. Und wenn er dir nichts sagt, am nächsten Tag liest du wieder einen Abschnitt. Bleibe dem treu. So wie jedem Patienten geraten wird, obwohl ich in der Medizin nur der Schlechtbewanderste bin. Es gibt Leute, die trinken nicht. Aber sie müssen trinken, weil Trinken wichtig ist. Und dann trinken sie einen Schluck und die Krankenschwester sagt, ja sorry, das war jetzt vielleicht hier mal das Warmlaufen, aber hier eigentlich 0,2 Liter und zwar bitte in der nächsten halben Stunde und über den Tag verteilt 2 Liter. 2 Liter? Ich habe doch schon eine Tasse Kaffee heute gehabt, ja 0,15 Liter. Das muss sein. Zieht das Ding durch. Und ja, das mögliche Problem ist, dass ihr keine Lust habt. Akzeptiert. Ich habe auch nie Lust auf eine Wurzelkanalbehandlung bei meinem Zahnarzt. Jetzt hat er mir schon wieder einen Zahn abgeschliffen, demnächst kommt eine Krone drauf. Ich habe da wirklich keine Lust drauf. Aber es ist nötig. Und wenn der Arzt da die Wunde anfassen muss, um festzustellen, wie es ihr denn genau geht, Augen zu und durch. Beim Bibellesen bitte Augen auf und durch. Aber geh nicht in die Irre. Ist Bibellese entscheidend für die Beziehung zu Gott? Der gute Bibelleser hat eine gute Beziehung mit Gott. Der nicht die Bibel liest, hat eine schlechte Beziehung zu Gott. Ich will jetzt keinen Vortrag über den Unterschied zwischen Kausalität und Korrelation bringen. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Bibellesen und einem Christsein. Deswegen hat uns Gott ja eine Bibel gegeben. Aber es ist nicht zwingend so. Bloß weil du jetzt ein halbes Jahr nicht die Bibel gelesen hast, bist du ein schlechter Christ. Hast du dein Heil vor Gott verwirkt. wirst du am Himmelstore von Petrus auch abgewiesen werden. Also ist natürlich alles Quatsch mit Petrus, aber das stimmt nicht. Und der Umkehrschluss stimmt auch nicht. Bloß weil du treu deinen Bibelleseplan einhältst, bist du ein guter Christ und der Herr wird dich segnen. So ist es nicht. Bibellesen gehört zum Christsein dazu. So wie Kommunikation zu Ehepartnern dazu gehört. Deswegen machen wir das in Treue. Hängen aber nicht unsere Heilshoffnung an das Bibellesen und sagen, weil ich jetzt gelesen habe, musst du, Herr, eigentlich das tun. Du hast ja gar keine Alternative, als mich jetzt zu segnen und es mir endlich wieder besser gehen zu lassen. Nein, das ist ein Trugschluss. Wenn das mit dem Bibellesen schwierig ist, und das kenne ich auch, ist mein Vorschlag, versuche wahrheitsgetriebene Predigten zu hören. Das Wort wahrheitsgetrieben ist kein geläufiges Wort, das werde ich nachher nochmal verwenden. Vielleicht habt ihr eine Idee, was ich damit meine. Hört euch nicht irgendwelche Predigten an, sondern Predigten, die angetrieben werden durch die Wahrheit. Ich komme gleich nachher nochmal darauf zurück. An der Stelle möchte ich den Römerbrief Kapitel 1, Vers 16 kurz erwähnen. Da heißt es, dass das Evangelium, und das meint mehr als nur die rettende Botschaft, ich denke, dass damit ganz klar die ganze Bibel gemeint ist, dass das Evangelium eine Kraft zur Rettung ist. Jedem Ungläubigen. Das würden wir erwarten, dass das Evangelium eine Kraft zur Rettung für den Ungläubigen ist. Aber Paulus sagt, jedem Gläubigen. Das Evangelium brauchen wir alle, auch als Christen brauchen wir es. Und es ist eine Kraft. Und wir haben dieses Evangelium in den beiden Buchdeckeln unserer Bibel. Vertraut darauf, wenn ihr die Bibel lest, dass Gott, wie auch immer er das genau macht, dort eine Kraft hineingelebt hat, die Menschen von der Todesherrschaft des Satans hinein in die Lebensherrschaft Gottes bringen kann, aber der auch dir helfen kann in deinen Nöten, wenn du alleine bist oder scheinst, ohne Gott leben zu können, ohne Gott zu leben. Es ist auch eine Formulierung, es ist eine selig machende Kraft, eine glaubensselig machende Kraft. Und diesen Glauben nimm bitte mit, wenn du die Bibel lest und den Eindruck hast, erreicht mich gerade nicht. Dann vertraue darauf, dass diese Medizin wirkt. Ich bekomme gerade wegen meiner Wunde eine Medizin, habe jetzt gerade Schmerzen. Wirkt nicht. Ja, 8 Wochen Behandlungsdauer. Und dann überlegen wir, ob wir operieren. Na, großes Kino. Also gib dem Ganzen bitte die Zeit, die der große Arzt im Himmel für dich verordnet hat. Ja, wo kriegt man Predigten her? Ich glaube, ich bin eine schlechte Quelle. Ich würde Sermon Online anfangen. Ich würde vielleicht bei Jürgen Fischer auf Frogwords nachgucken. Ich würde bei biblicaltraining.de ist Quatsch. Irgendwas anderes hier hinten. Biblical Training nachgucken, das ist alles auf Englisch. Also da höre ich sehr, sehr gerne. Wenn du in der Not bist und mit dem Bibellesen gerade deine Baustelle hast, dann hör dir wahrheitsgetriebene Predigten an. Und wenn du keine hast, dann frag einfach einen Wissenden. Also ich glaube, es gibt genug Leute in der Gemeinde, die sich mit Predigern auskennen und die auch wissen, wo man sowas im Netz besorgen kann. Und vielleicht hat auch einer noch 20 Kassetten in der Schublade und dann kannst du die in dein Kassetten in ein Tape-Deck reinpacken, falls du sowas noch hast. Also besorg dir was und fülle dein Gehirn jeden Tag mit einer wahrheitsgetriebenen Predigt. Davon ausgehend, dass die Leute immer erst aufs Bild gucken, wissen sie alle jetzt, worum es geht. Es geht ums Thema Musik. Und ich möchte uns empfehlen, geistliche Musik zu horten. Und mit geistlicher Musik meine ich mehr als nur Musik, in der das Wort Jesus drin vorkommt. Aber ich werde jetzt hier nicht entscheiden und erst auch gar recht nicht irgendwelche Bands hier vorne hin aufschreiben oder welche Webseiten, weil wir da tatsächlich auch unterschiedliche Stile haben. Aber ich möchte dir empfehlen, die jüngeren Leute, legt euch eine Playlist für den Notfall an, die älteren kopiert eure Kassetten entsprechend. Ich noch älter, ich habe noch ein Tonbandgerät mal gehabt, nein, was auch immer. Legt euch eine Sammlung guter Musik an für diesen Fall des Falles. Wenn es soweit ist, hast du keinen Nerv mehr, dir Sachen rauszusuchen. Entscheidend ist nicht die Melodie. Das hat jetzt vielleicht der eine oder andere von mir erwartet, oder von mir Rhythmus. Ja, wie viel Beats per Minute der Song hat, ja. Das ist nicht der entscheidende Punkt, sondern die Inhalte sind entscheidend. Und auch hier möchte ich nahelegen, lass es wahrheitsgetriebene Texte sein. Was meine ich mit wahrheitsgetrieben? Übrigens ein Begriff, den ich von Bob Kaufland übernommen habe. Truth-driven Worship in dem Fall. Wahrheitsgetrieben, ich glaube, der Herr Jesus gibt uns die Antwort. Er sagt einmal dein Wort, also er betet zum Vater im Himmel und er sagt an der Stelle, dein Wort ist Wahrheit und mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die ganz für dich da sind. Nachzulesen im Johannesevangelium Kapitel 17, Vers 17. Gottes Wort ist Wahrheit und durch die Wahrheit kann man zu Menschen werden oder zu einem Menschen werden, der ganz für Gott da ist. Wenn man durch die Wahrheit zu einem Menschen wird, der ganz für Gott da ist, und wenn das Wort Gottes die Wahrheit ist, wird man also durch das Wort Gottes zu Menschen, die ganz für Gott da sind. Und genau das ist ja das Problem eines Menschen, der gerade merkt, bei mir läuft nichts mehr geistlich. Ich will ja wieder zu einem werden, der für Gott da ist. Das ist meine Berufung als Mensch. Es ist aber herrlich, in Gottes auf diesem Planeten zu sein. Und wenn ich das nicht bin, dann lass mich Lieder hören. Oder will ich Lieder hören, das lass mich, kommt gleich, will ich Lieder hören, die mich daran erinnern, an die Wahrheit Gottes. Und deswegen ist nicht entscheidend, ob das Liederbuch grau, blau, grün oder was auch immer ist. Ich erkenne auch gelbe, rote, alles Mögliche. Sondern ob die Texte geistlich abgehangen sind. Mit abgehangen meine ich, kennt ihr, die ihr Fleisch esst, ja, so ein richtig abgehangenes Speck oder Fleisch, das hat schon was. Und nicht diese schönen Melodien, die aber keine Inhalte haben. Ich bin ein Fan von Melodien. Aber hier geht es darum, was macht mich stark und nicht die Melodie macht mich stark, nicht der Drummer macht mich stark, nicht irgendwelche Fill-Ins am Schlagzeug machen mich stark, keine Bassläufe auf dem Bass machen mich stark, keine wahnsinnigen schrummenden Gitarren machen mich stark, sondern die Wahrheit Gottes, sein Wort macht mich stark. Und wenn wir Komponisten haben, wenn wir Lieder haben, die vom Bibelwort her kommen, und das muss nicht, ich bin jetzt nicht Herr Zwingli, ja, der gesagt hat, es darf nur Bibeltext gesungen werden und keine Variation, soweit bin ich nicht. Wir haben vorhin ein Lied gehabt, wir hatten zwei. Ich habe jetzt vergessen, wer das zweite vorgeschlagen hat. Ich wollte es eigentlich erwähnen. Ist das das Liederbuch von vorhin? Okay, ich hatte vorhin eine Assoziation, die mir jetzt entfallen ist. Also wir hatten zwei gute Lieder heute. Alle waren gut, aber zwei, wo ich sage, wow, das sind Lieder, die würde ich mir auf meine Notfallliste schreiben. Und vielleicht, wenn ihr ein eigenes Liederbuch habt, macht euch doch mal mit dem roten Stift immer so ein rotes Kreuz ran, so wie vom Deutschen Roten Kreuz, ja, dieses Erste-Hilfe-Zeichen, ja. Nach dem Motto, das ist ein Lied, da steckt geistliche Wahrheit drin und wenn ich mal down bin, dann will ich dieses Lied lesen, vor mir her summen, vielleicht auch spielen, um mich mit den geistlichen Wahrheiten zu konfrontieren. Und ja, ich sage das ganz bewusst an der Stelle auch, geistliche Musik darf auch Emotionen bedienen. Sie darf nicht nur Emotionen bedienen, aber auch Emotionen bedienen. Ich sitze manchmal weinend vor unserem Fernseher. Meine Familie findet das immer sehr lustig, weil es immer die gleiche Musik ist in den letzten anderthalb Jahren. Aber es gibt bestimmte Stücke, wenn ich die höre, fange ich an zu weinen. Weil es mich so ergreift, was da für geistliche Botschaften von diesen jungen Leuten gesungen werden. Bei David und Saul kennen wir Ähnliches. Da heißt es im ersten Buch Samuel, Kapitel 16, Vers 23, immer wenn dieser Geist von Gott über Saul kam, und Saul wurde dann ganz schlecht gelaunt, nahm David die Zither und spielte darauf. So fand Saul Erleichterung. Es ging ihm besser und der böse Geist verließ ihn. Damit habe ich jetzt nicht alle Fragen rund um Musik beantwortet, aber ich sehe, dass diese Musik, die David gespielt hat, und er hat nicht gesungen vermutlich, er hat nur gespielt, einen beruhigenden Effekt auf diesen Mann hatte. Machen wir mal einen Perspektivwechsel. Nicht du hast jetzt ein Problem, sondern du weißt, ein Bruder oder eine Schwester hat ein Problem. Dieser geistlichen Distanz, dieses, ach, ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wie es mir geht. Wenn bei einem anderen in deinem Umfeld gerade nichts mehr geht, dann wende das an, was im Epheserbrief Kapitel 5, Verse 18 und 19 steht. Ich lese hier nach der Neuen Bibel heute Übersetzung. Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Das geschieht, ich ergänze, in dreierlei Weise. Erstens, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermutigt. Indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert. Lasst uns gegenseitig uns mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern ermutigen. Und vielleicht ist das auch eine spannende Perspektive für die erste Stunde. Dass wir vielleicht mehr darauf achten, was sagt mir dieses Lied, was Bruder X gerade gewünscht hat, was kann mir das als Ermutigung mitgeben? Heute Morgen hatten wir, wie gesagt, mindestens zwei Lieder, wo ich sage, wow, das war überhaupt nicht mein Musikstil, aber es war ermutigend, weil es wahrheitsgetriebene Texte waren. Und wenn du merkst, dein Bruder, deiner Schwester geht es nicht so gut, Hey, heutzutage ist das doch gar kein Thema, ja? Es wird doch per WhatsApp alles Mögliche weitergeschickt oder per Framer oder per FaceTime oder wie auch immer das Medium heißt. Wir haben das einmal gemacht als Familie, ich weiß gar nicht mehr genau bei wem, da war jemand krank. Wir haben einfach gesagt, komm, wir setzen uns mal schnell ans Klavier und dann haben wir ein Lied vorgesungen, das war schief und schräg und alles nicht perfekt, mit einem Handy aufgenommen. Na, was für eine Hi-Fi-Qualität hatte das denn? Und dann haben wir es der Schwester, glaube ich, geschickt und die hat sich einfach gefreut. So einfach können wir Bibel leben, indem wir tun, was da steht. Uns gegenseitig mit Lobliedern, Psalmen und anderen geistlichen Liedern zu ermutigen. Und vielleicht führt das dann dazu, was im Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 16 steht, dass derjenige dann mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern Gott singt, und zwar dankbar in seinem Herzen. Geistliche Lieder gehören dazu. Ein Punkt, über den man eine eigene Predigt halten könnte, ist der hier. Ich stehe hier überall falsch. Denk über den Schöpfer nach. Du magst vielleicht keine Bibel lesen. Und das Gejaule vom Ansgar auf Facebook oder nicht Facebook, WhatsApp ist vielleicht ein bisschen zu jaulig. Und vielleicht ist dein eigener Gesang nicht so doll und dein Notfallkoffer hat auch nur das eine Lied, Amazing Grace. Ein tolles Lied. Aber hilft vielleicht an der Stelle auch nicht weiter. Dann ist ein anderer Tipp, geh in die Natur. Denn es gibt in der Natur, in der Schöpfung, gibt es eine Grundoffenbarung Gottes. Wir erfahren nicht das ganze Evangelium in der Natur, aber in der Natur kann man Gott wahrnehmen. Denn es heißt im Römerbrief Kapitel 1, Vers 20, dass Gottes ewige Kraft, also seine Macht und seine Göttlichkeit, also nicht nur, dass er Macht hat, sondern dass er auch einen Machtanspruch hat, wird in der Natur wahrgenommen. Es wird wahrgenommen. Guck in die Natur und du siehst es. Schau dir Dinge an, wie den Sternenhimmel, den ich hier gerade mal im Zeitraffer gezeigt habe. Ja? Guck dir Tiere an, guck dir Pflanzen an, schau dir einfach nur einen Blumenstrauß an und vergleiche Rose 1 mit Rose 5. Und lass dich begeistern. Entdecke den Schöpfer neu. Psalm 143, Vers 5 sagt, ich sinne nach über die Werke deiner Hände. Echt? Auch an Regen kann man sich ja freuen. Ich wollte euch ein Video zeigen, aber alle meine Videos waren Schrott. Ich war im Mai des Jahres, nicht war nicht tiefendeprimiert, aber ich war schon etwas orientierungslos, was meinen geistlichen Werdegang anbetrifft. Und ich war in Norden oder auf Norderney. Also Norderney ist die Insel und Norden ist auf dem Festland das Gegenstück. Und ich bin immer mit einer Fähre vom Festland rübergefahren. Und es hat gestürmt. Richtig doll. Ich hatte mal rausgesucht, welche Windstärke es war, aber ich habe es vergessen und es würde euch auch nicht sagen, aber es waren locker 30, 40 km/h Wind. Also eine Freude für jeden Surfer oder Segler. Und ich stand da in meiner Ausrüstung und stand auf der Fähre, auf dem höchsten Punkt und fühlte mich wie diese eine Tante da bei Titanic. Ich fliehe oder was sagt die? Irgendwas sagt die. Auf jeden Fall, ich war am vordersten Punkt des Schiffes und ich hatte die Macht der Nordsee, die ja noch nicht so wahnsinnig aufregend ist, aber ich hatte schon die geballte Macht der Nordsee direkt in meinem Gesicht. Also es prasselte. Ich habe versucht, mit dem Handy das aufzunehmen, aber es wirkt überhaupt nicht. Ja, außer, dass das Mikrofon völlig überfordert war. Aber ich habe gemerkt, das ist die Macht Gottes. Und zwar ein ganz kleiner Teil davon. Das war kein Orkan, das war kein Hurrikan. Das war einfach nur ganz normal bewegte See, würde der Fischkopf vermutlich sagen. Also von daher, aber wir können in der Natur Gott erleben und wenn es regnet, erleben wir ihn auch. So, zurück zum eigentlichen Thema. Such die Ruhe und vermeide Einsamkeit. Such die Ruhe und vermeide Einsamkeit. Wenn es dir so geht, dass du geistig gerade down bist, wenn du gerade diese Nähe zu Gott nicht meinst zu haben, achtet auf die Formulierung, meinst zu haben. Ich glaube, dass Gott nicht weit weg ist, du ihn bloß nicht wahrnimmst. Er ist nicht weg. Er ist da. Aber du siehst ihn nicht. Und das ist das Problem. Wir haben viele Geschehnisse, wo der Herr Jesus nahe bei Menschen war und sie es nicht wahrgenommen haben. Guckt euch die Emmaus-Jünger zum Beispiel an, ja? Die reden mit dem und als er dann plötzlich das Brotbrechen ausgibt oder Fisch teilt, irgendwas macht er da, sehen sie plötzlich, das ist der Herr Jesus, ja? Und da heißt es, ihre Brot brechen, ja? Also ihre Augen werden aufgetan. Also es gibt tatsächlich die Zeiten, wo Gott uns die Augen verschließt, obwohl wir immer noch visuelle Signale wahrnehmen, rote Jacke, ja? Aber wir die Dinge nicht wahrlich sehen und da müssen wir einfach durchhalten. Und in diesem Fall möchte ich euch empfehlen, suche die Ruhe und vermeide Einsamkeit. Der Herr Jesus hat sich immer wieder zurückgezogen. Wenn ihr mal die Evangelien durchlest, die erinnert gerade im Lukas-Evangelium, glaube ich, ja, macht das und achtet mal darauf, wie der Herr Jesus sich verhält. Der Mann, der Gott ist. Mit hundertprozentiger Göttlichkeit zieht er sich zurück. Was hat er da gemacht? Was gelernt? Bibelverse auswendig gelernt? Braucht er nicht. Er hat sich zurückgezogen. Er hat die Ruhe gesucht. Am 16.12.2018 habe ich hier eine Predigt gehalten. Ist auf meiner Website enthalten. Gönne deinem Leben Pausen mit Gott. Da habe ich ein paar praktische Ideen geäußert. Und ein sehr beliebter Vers, lustigerweise immer nur auf Hochzeiten zu hören, steht im Predigerbuch Kapitel 14, Verse 9 bis 12. Zwei sind besser dran als ein Einzelner. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wird ihnen warm. Dem Einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? Und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen. Was auch immer jeder genaue Satz meint. Aber er merkt, alleine sein ist doof. Zu zweit sein ist gut. Was macht das Eichhörnchen? Es fängt jetzt Freundschaften an. Das Eichhörnchen, das für den Winter sich vorbereitet, fängt jetzt an, Beziehungen zu bauen, wo man ein bisschen die Maske fallen lässt, wo man sagt, du, ich würde dir gerne Einblick in mein Leben geben. Das kannst du Accountability Contract nennen, das kannst du Partnerschaft nennen, das kannst du Seelsorgebeziehung, Mentoring, Mentee, Mentor nennen, ist völlig Pillepalle. Ein Menschen, der weiß, wie es dir geht, und wenn es dann soweit ist, du sagen kannst, du, Rotalarm auf allen Decks, ich brauche dich. Baue Freundschaften, die dich nicht maßregeln, sondern in den Arm nehmen. Lass für dich beten, nur keine Scham. 80% der Gemeinde hat schon gesagt, ich war schon mal in einer solchen Situation oder ich kenne jemanden, der in einer solchen Situation war. Warum sollten wir uns noch schämen zu sagen, du, mir geht's gerade nicht so gut. Bitte bete für mich. Ein Satz, du, kann ich dich mal ganz kurz, Wolfgang, mir geht's gerade nicht so gut. Will nicht drüber reden. Bete bitte. Und du darfst gerne in 2 Monaten nochmal nachfragen. Mach das. Das Gebet ist mächtig. Aber wenn keiner was weiß und du nur mal fromm lächelst, Auftrag an uns, lasst uns sein wie die Freunde Hiobs. Die kommen ja normalerweise in der Kritik immer ganz schlecht weg, die Freunde Hiobs. Ja, sie haben nichts Gutes über mich gesagt, sagt Gott. Okay, das Urteil stimmt, aber sie sind zu ihrem leidenden Freund gegangen. Sie haben gesehen, dass er leidet, wie schlecht es ihm ging. Sie sind hingegangen, haben wochenlang bei ihm gesessen, ohne ein Wort zu reden. Sie sind bei ihrem Freund gewesen. Dafür küsse ich sie. Ich fasse zusammen. Lass dich in Gottes Sicherungsnetz fallen. Lerne Bibelverse auswendig, die dich retten. Kein Versteckspiel. Gib die Situation zu. Sei emotional, weil Gott kennt dich so gut, dass du emotional sein kannst. Bibel lesen. Bibel lesen? Ja, oder Surrogatextrakte. Eine Predigt. Füll dich mit der Wahrheit. Dafür ist das Wort gegeben, um dich vollkommen zu machen, für jedes gute Werk auszurüsten. 2. Timotheus 3,16 stand hier auf der Folie. Die Chance, höre geistliche Musik und rufe andere herzu. Saul hat David gerufen. Ich will jetzt keine Vision für einen Musikdienst in der Gemeinde aufgeben, dass dann die Kranken die Musiker rufen. Das, glaube ich, heißt, die Ältesten sollen gerufen werden. Aber können wir ja irgendwann mal drüber nachdenken. Ja, aber vielleicht kann Musik auch eine Hilfe sein. Entdecke den Schöpfer, geh in die Natur. Lass dich von den Basisweisheiten, dass er Macht hat und dass er einen Machtanspruch hat, neu überraschen. Und suche Ruhe, aber vermeide die Einsamkeit.
Auf grünen Auen ruhe ich, an frischen Wassern trinke ich. Du gibst mir Kraft, erneuerst mich und führst mich. Ich bin gewiss, denn du bist mein Hirte, mir mangelt nichts. Bist mein Begleiter, ich fürcht mich nicht. Liebe und Gnade begleiten mich in deinem Armen. Durch dunkle Täler laufe ich und Todesangst umschattet mich. Du rufst mir zu, Fürchte dich nicht, mit meinem Stab beschütze ich dich, denn ich bin dein Hirte, dir mangelt nichts, bin dein Begleiter, so fürcht dich nicht. Liebe und Gnade begleiten dich, auf meine Schulter trag ich dich. Du lädst mich ein, ich setze mich an deinen reich gedeckten Tisch. Die anderen schauen, wie du mich grüßt. Du gibst mir mehr als genug. Ja, du bist mein Hirte, mir mangelt nichts. Bist mein Begleiter, ich fürcht mich nicht. Liebe und Gnade begleiten mich in deinem Haus, da